Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 30: Der Mut und die Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir wieder zu zweit hier und deshalb erstmal hallo Anne.
Hallo lieber Alex.
Wir hatten ja beim letzten Mal unsere kleine Serie zum Thema Tugend begonnen und haben uns erstmal mit dem stoischen Tugendbegriff ein bisschen ausführlicher beschäftigt. Ist dir da im Nachgang irgendwie noch was durch den Kopf gegangen oder hast du das Gefühl, wir haben da jetzt ein Fundament geschaffen, auf dem wir jetzt in die Einzeltugenden einsteigen können?
Also aus meiner Sicht haben wir das in der letzten Folge detailliert genug besprochen, was der Oberbegriff der Tugend aus stoischer Sicht heißt, auch abgegrenzt zu den anderen philosophischen Schulen. Und ich freue mich jetzt drauf, wenn wir uns die einzelnen Tugenden im Detail angucken. Und wir fangen ja auch mit meiner Lieblingstugend, nämlich dem Mut, an. Das ist auch die Tugend, über die es eine ganze Stoic Women Konferenz übrigens gab.
Wow, okay.
Genau, Stoic Courage hieß die. Und darum haben wir uns da schon viel damit auseinandergesetzt, was heutzutage Mut ist, den vor allem Frauen brauchen, zeigen. Leisen Mut, lauten Mut, da habe ich schon viel drüber gelernt. Insofern freue ich mich heute, das mit dir nochmal anzugucken.
Ja, super. Dann vielleicht sollen wir das mal nochmal als Einstieg nehmen, dass du mal zum Beispiel ein Beispiel gibst zu leisem Mut und zu lautem Mut, wenn du dich da noch dran erinnerst. Das ist ja vielleicht ganz schön, einfach mal darüber reinzukommen. Und dann können wir uns das ein bisschen genauer angucken.
Ja, ich glaube, die Hauptidee ist da, dass man sagt, Mut in der Popkultur, in dem, was wir so gelernt haben, vielleicht auch als Kinder, wer sind Superheldinnen, wer sind unsere Vorbilder, das ist was ganz Flashiges. Das ist, sind die großen Handlungen im Leben, das ist jemanden aus dem brennenden Haus retten oder zumindest eine große Entscheidung im Leben treffen, in der man ein Land verlässt oder solche Dinge. Und da sind wir mit aufgewachsen, dass das Mut heißt. Aber es gibt auch eine ganz andere Seite von Mut, die im stoischen Sinne auf jeden Fall erfasst ist. Und das ist ein leiser Mut, der manchmal auch einfach nur heißt, dass man eine schwierige Situation zum Beispiel durchhält, dass man resilient ist, dass man vielleicht auch mal etwas nicht sagt und aushält in einem Moment, in dem man es müsste, oder dass man eben genau in dem Moment laut ist und unangenehm wird. Das kommt ganz auf die individuelle Situation an. Aber Mut kann eben auch eine Beharrlichkeit sein oder hat eine ganz unauffällige Komponente auch sozusagen. Nicht jeder wird sehen, dass die individuelle Person mutig gehandelt hat, aber man kann trotzdem in dem Moment für sich sehr mutig gewesen sein.
Also wenn du das so beschreibst, kommt mir so dieser Gedanke, dass Mut, was damit zu tun hat, innere oder äußere Widerstände zu überwinden. Also innere im Sinne von, oh, eigentlich habe ich da keine Lust drauf oder oh, ist das anstrengend oder ist das irgendwie schwierig oder ich habe Angst, das zu überwinden, das wäre dann Mut. Ne? Oder im äußeren Sinne, ich werde nicht gehört, ich will aber mich für das einsetzen, dass ich trotzdem beharrlich dranbleibe, zum Beispiel sowas. Ne? Das wäre dann eher der äußere Mut, ne? Dass ich da halt versuche, an diesen Widerständen mich abzuarbeiten und vielleicht auch das zu erreichen, was ich erreichen wollte. Würdest du da zustimmen können? So?
Ja, genau. Also innerlich auch. Ja, wie kommt das bei anderen Leuten an? Was denken andere über mich, wenn ich mich jetzt so und so verhalte? Dann ist es mutig, trotzdem zu handeln, obwohl man eben diese inneren Rückhalt oder diese Ängste hat. Und nach außen hin, ja, in einer Situation sich so zu verhalten, dass man dann auch mal aneckt, eventuell.
Ja. Also, wo du das eben mit dem leisen Mut gesagt hast, ist bei mir so eine Erinnerung hochgekommen. Das ist jetzt mittlerweile, was ich jetzt gerade auf den Kalender gucke, gut 3 Wochen her. Da ist meine Mutter gestorben. Und die war ja schon sehr krank im Sinne von dement. Und der letzte Tag, da haben wir in Summe, glaube ich, fast 17 Stunden damit verbracht, neben ihr zu sein und über die Stirn zu streicheln oder die Hand zu halten. Und das war auf der einen Seite sehr anrührend und schön da zu sein, aber es gibt natürlich auch diesen Impuls, das ist auch nicht nur schön gewesen. So ein Sterbeprozess, der ist auch durchaus innerlich sehr auffühlend und anstrengend. Und da die Beharrlichkeit vielleicht zu haben, da zu bleiben und nicht zu sagen, ich gehe jetzt weg und komm wieder, sagt mir, wenn es vorbei ist oder sowas. Ich glaube, dass das durchaus auch ein Element von Mut ist, würde ich jetzt so rückwärtsgewandt sagen als ein Beispiel. Und das ist dann eher sehr leiser Mut, einfach da zu bleiben.
Auf jeden Fall, genau so eine Situation, wahnsinnig mutig, dann, obwohl bestimmt in manchen Momenten alles geschrien hat, geh hier einfach raus und komm nicht wieder, das auszuhalten, wahnsinnig mutig, ja.
Und ich glaube, das sind so Situationen, die erleben ja vielleicht viele Menschen, ne? Dass sie merken, dass da eine Situation ist, die innerlich alles von ihnen abverlangt, aber dass sie wegen ihm anders da drin bleiben. Also gibt auch immer wieder so diese Beschreibung, zum Beispiel in nicht funktionierenden Ehen, dass die Partner irgendwie zusammenbleiben, der Kinder wegen. Weil man halt sagt, irgendwie da vermeintlich ist es vielleicht besser zusammen zu bleiben. Im Nachhinein stellt sich dann häufig raus, dass die Kinder es besser gefunden hätten, fast wenn man sich da mal getrennt hätte. Aber ne, das sind genau diese Abwägungen, die es dann zu treffen gilt. Ne? Dass man innere Widerstände überwindet oder auch äußere. Der Partner will sich nicht trennen oder ich will mich nicht trennen und sowas. Ja? Und da halt dann auch den richtigen Weg zu finden. Ne? Das ist eigentlich dann auch eine Entscheidung, die manchmal eben Mut erfordert. Dann.
Ja.
Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was die Stoiker denn noch zum Mut sagen, dann gibt es ja so untergeordnete Aspekte von Mut. Also untergeordnet nicht im Sinne von, dass die nicht wichtig sind, sondern Erscheinungsformen der primären Tugend Mut. Und ich lese die einfach mal vor. Also das geht zurück auf Christopher Jedan, der mal in seinem Buch über die Stoiker und über die Tugend eine Tabelle von Chrysipp ausgewertet hat und der sagte, dass zu Mut gehört Beharrlichkeit, etwas, was wir eben schon mehrfach genannt haben, aber auch Selbstvertrauen, dann auch das Thema Großherzigkeit, mentale Resilienz und Fleiß. So. Wenn du das jetzt so liest, kannst du damit gut mitgehen oder?
Mit manchen einfacher als mit anderen. Was ich sehr logisch finde, ist, dass man sagt, eben mutig sein heißt auch beharrlich sein, heißt in einer Situation sozusagen seine Frau, sein Mann stehen. Manchmal gefällt mir statt des Begriffs Mut da auch Tapferkeit im Deutschen besser, weil ich finde, Tapferkeit mehr umfasst ein ja, genau dieses wie ein Felsen zu stehen, also dieses tief verwurzelte, dieses, man sagt ja auch zu Kindern, du bist so tapfer, wenn sie was ausgehalten haben, diese Beharrlichkeit, diese Ausdauer.
Ja, Ausdauer.
Wohingegen Mut eher dieses in der Momentaufnahme oft im Deutschen, finde ich, abspielt. Da warst du aber mal mutig und tapfer ist eher so, du hast was durchgehalten. Darum, mit der Beharrlichkeit kann ich viel anfangen. Und Selbstvertrauen oder Vertrauen auch darauf, dass man wahrscheinlich auch den richtigen Weg für sich gewählt hat oft, ne? Dass man sagt, ich habe eben aus guten Gründen eine Entscheidung getroffen und jetzt stehe ich auch dazu, auch wenn ich Gegenwind bekomme, auch wenn andere mich für durchgeknallt halten oder mir ihre Meinung entgegenschleudern. Ich stehe dazu und ich vertraue auch, dass meine Einschätzung richtig ist.
Also
Wie würdest du das sehen?
genau so, ne, ich vertraue auf mich selber, auf das, was ich wahrnehme, auf das, was ich an inneren Urteilen fälle und zu dem stehe ich. Ne? Das wäre ja genau dieser Gedanke dabei. Ne? Und deswegen glaube ich, ist Selbstvertrauen wirklich eine ganz wichtige Sache, um mutig sein zu können oder auch beharrlich sein zu können. So.
Genau, und wenn es dann weitergeht, Großherzigkeit ist damit gemeint so eine Art Nachsicht auch, dass es auch mutig ist, anderen gegenüber sein Herz zu öffnen und eben zu sagen, du bist anders, du machst Fehler, ich mach Fehler und ich habe aber die Kapazität, dir das nachzusehen. Würde, in die Richtung interpretiere ich das.
Ja, würde ich auch so sehen. Und für mich ist so sprechend dieser Gedanke, ich habe die Fähigkeit, mein Herz aufzuhalten. So, ja, auch wenn es schmerzt. So, ja, aber ich bin immer noch offen in meinem Herz dem anderen gegenüber. Und da finde ich, da gehört eine Menge Mut dazu.
Diese Verletzlichkeit meinst du da auch,
zum
oder?
Zum Beispiel, ne, dass diese Verletzlichkeit, Betreffbarkeit, dass man das tatsächlich sich oder eingedenk dessen trotzdem sich weiterhin verletzlich und betreffbar zeigt, weil man das dem anderen schenkt. So, weil man der Meinung ist, dass das die Situation jetzt braucht. Ja, das ist ja manchmal wirklich auch so, dass man nur, weil man selber in der Lage ist, diese Offenheit zu halten, der andere irgendwann diesen Schritt auch gehen kann. Ja, das ist sozusagen wie ein Invest, ne? Und die Fähigkeit, das
Vorschuss
zu tun,
in eine zwischenmenschliche Beziehung.
Ja, dass ich selber versuche, für jemand anders ein anderer Kontext zu sein, der es der Person erlaubt, auch selber anders zu sein. Weil das, was ich bin oder das, wie ich mich gebe, hängt ja viel mit dem Kontext zusammen. Ja, und wenn ich den Raum eng mache und mein Herz verschließe und dann erwarte, dass der andere sein Herz öffnet als erstes und sich mir gegenüber betreffbar zeigt, das ist halt manchmal dann doch das Warten auf Godot. Weil eben vielleicht das dann ganz, ganz schwer fällt, das zu machen. Und deswegen finde ich, kann es eine unheimliche Qualität sein, sich dem anderen zu öffnen und diese Großherzigkeit da tatsächlich auch zu praktizieren. Und das hat für mich so von der Anmutung her ganz viel mit Tapferkeit und Beharrlichkeit, auch Betreffbarkeit und all sowas zu tun.
Und dann mentale Resilienz. Ja, diese innere Stärke. Die ist dafür ja erforderlich. Also das passt für mich auch gut in den Kanon. Wo ich jetzt so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist der Fleiß. Mhm. Vielleicht einfach, weil dieses deutsche Wort Fleiß schon wieder so dieses schaffe, schaffe, Häusle bauen irgendwie diese Konnotation hat von so einer Arbeitsbiene. Und das ist jetzt nicht ganz in meiner Definition von Mut mit drin. Aber vielleicht geht's da auch eher um eben dieses, was du angedeutet hast, von wegen investieren, Fleiß im Sinne von dranbleiben und beharrlich weiter in etwas Kraft reinstecken, ohne genau zu wissen, ob sich das im Endeffekt dann in irgendeiner Weise auszahlt oder lohnt.
Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also bei der Ergebnisoffenheit trotzdem in der Lage zu sein, an den Themen dran zu bleiben. Wo du dich dann manchmal fragst, in den Nitty-Gritty Details noch das Thema voranzutreiben und vorzubereiten und zu machen, ohne zu wissen, ob es nachher wirklich auch alles funktionieren wird. Ja, aber das aufzubringen, diesen Fleiß in Anführungsstrichen. Ne?
Und das hängt dann ja auch wieder mit der Dikotomie der Kontrolle im Stoischen zusammen, ne? Dass ich sagen kann, was habe ich denn in meiner Macht? In meiner Macht habe ich hier mein Bestes zu geben, offen zu bleiben, beharrlich zu bleiben, aber ich habe eben nicht in meiner Macht, in meiner Kontrolle, ob im Endeffekt das gewünschte Ergebnis, was ich mir von diesem Projekt oder eben auch von einer zwischenmenschlichen Beziehung, von dieser Freundschaft, von dieser Ehe verspreche, dass das dann auch wirklich geschieht. Aber ich habe in meiner Macht, dass ich mein Bestes gebe und darauf verlasse ich mich und damit bin ich auch dann in meiner Balance.
Mhm. Ja, nee, aber da will ich dir 100% zustimmen. Also ich glaube, dass das vielleicht den Kern wirklich sehr gut trifft von diesem sperrigen Wort Fleiß. Ne, dass ich, vielleicht kann man sagen, hinter Fleiß steckt einfach, dass ich mein Bestes gebe, ne? Dass ich bereit bin, da nichts zurückzuhalten, sondern eben wirklich auch alles zu investieren, damit es vielleicht gelingen kann.
Ja, das kann ich dann doch wieder unterschreiben.
Ja.
Die Art von Fleiß. Ohne die Biene. Wobei die Stoiker ja Bienen ganz toll finden. In ganz vielen Beispielen kommen ja immer Bienen vor, ne? Wir sind wirken zusammen wie die Bienen in ihrem Bienenstock und so weiter. Viele Bienenbilder.
Nee, absolut. Und bei Marc Aurel, der zitiert die ja auch mehrfach. Und da kann man ja schon auch sagen, wenn eben die Bienen nicht diese vielen kleinen Elemente reintragen würden, würde die Wabe nie entstehen. Und damit halt auch die Möglichkeit, da halt einen Ort zu bauen, in dem sie sich halt weiter fortpflanzen können, zum Beispiel dann, ne? Das, in dem Sinne
Ja,
könnte man
der
dann eben.
Gemeinschaftsgedanke, ne? Auch dass dein eigenes Handeln und deine Rolle im Großen und Ganzen nicht nur dir hilft, sondern wenn du den anderen hilfst, hilfst du gleichzeitig dir selbst oder der Gemeinschaft. Was bei Mut ja auch die Schattenseite sozusagen ist ja Furcht. Also ich hab Angst vor einer gewissen Sache und darum halte ich vielleicht zurück oder darum bin ich nicht mutig. Und ich finde die Stoiker haben ja verschiedene Tipps auch oder Gedanken, wie man mit Furcht umgehen kann. Zum Beispiel gibt's ja bei Seneca zum Beispiel eine Stelle, wo er sagt, es gibt mehr Dinge, das ist in seinen Briefen an Lucilius, an seinen Freund.
Ja.
Es gibt mehr Dinge, Lucilius, die uns nur schrecken, als solche, die uns wirklich hart zusetzen. Und öfter leiden wir unter einer Einbildung als unter einer Tatsache. Und dann geht's weiter. Nur so viel empfehle ich dir. Sei nicht vor der Zeit unglücklich, da jene Dinge, die dich, als stünden sie drohend bevor, mit Entsetzen erfüllt haben, vielleicht niemals eintreffen werden, gewiss aber noch nicht eingetroffen sind. Manches also quält uns mehr, als es sollte. Manches quält uns früher, als es sollte. Manches quält uns, obwohl es uns überhaupt nicht quälen sollte. Wir vermehren entweder den Schmerz, nehmen ihn vorweg oder bilden ihn uns ein.
Da finde ich, merkt man, dass der Mut eben auch die andere Tugend des Maßvollen braucht, ne? Dass man halt eben nicht übertreibt. Man sagt, ne? Also die Furcht wird da zum Schrecken. So, ne? Man kann ja auch sagen, die Furcht wird zur Vorsicht. Und das ist ja auch, da würde auch keiner was dagegen sagen, im stoischen Sinne. Ne? Vorsicht ist ein Grundgefühl, was auch für den stoischen Weisen durchaus angemessen ist. Ne? Weil man einfach so in Hab-Acht-Stellung einfach geht. Ne? Weil man weiß, wie die Abläufe sein können und sich damit dann auch auseinandersetzt. Aber das ist eben was anderes, als Angst zu haben oder furchtvoll zu sein. Und da ist ja nicht genau dann der Unterschied, ja.
Und Angst ist ja auch erstmal in allererster Stelle, wenn wir Angst empfinden, sehr körperlich, ist es ja auch erstmal ein Warnsignal und als Voremotion, wie die Stoiker das ja eingestuft haben, auch mal was eine absolute Berechtigung hat, unser Körper, oder wir reagieren ja oft mit Angst, weil es da einen guten Grund erstmal für gibt. Aber teilweise ist der Grund eben doch nicht so gut, wenn wir uns genauer dann überlegen, wieso empfinde ich das gerade? Was passiert hier gerade? Und welche Wertungen, welche Werturteile, welche Meinungen von mir führen dazu, dass ich vor dieser Situation wirklich so viel Furcht haben muss? Ist es überhaupt berechtigt? Und da sagen die Stoiker eben in vielen, vielen Fällen nicht.
Und ich glaube, da ist es vielleicht sogar auch lohnend zu sagen, die körperlichen Empfindungen sind noch nicht Angst, sondern Angst ist die Art und Weise, wie ich diese körperlichen Empfindungen lese. Indem ich halt sage, wenn mir irgendwie heiß ist oder kalt ist oder es kribbelt oder sowas, dass ich dann sage, ich habe Angst. Ich könnte ja genauso gut auch nur sagen, oh, da meldet sich irgendwas in mir, eine Irritation, vielleicht sollte ich mal vorsichtig sein. So, ne? Und das wäre dann eine andere Form, sich selber zu beschreiben und damit auch in einen anderen Zustand zu kommen. So würden die Stoiker, glaube ich, da auch dann draufschauen, ne? Dass du halt lernst, die richtigen Begriffe auch zur Selbstbeschreibung zu verwenden. Und da sind eben diese Leidenschaften im Sinne von negativen Gefühlen falsche Begriffe, weil sie eben etwas mit sich bringen, was uns dann nicht hilft in der Situation. Ja, weil dann werden wir auch wahrscheinlich eher dominiert werden von diesen Gefühlen. Weil wenn ich mich selber als furchtvoll, angstvoll oder verschreckt irgendwie beschreibe, dann wird es mir schwerfallen, mich tugendhaft zu verhalten. Und dahinter stehen halt diese Fehlurteile in der Zuschreibung dessen, was mit mir los ist. So. Ja, und da merkt man auch immer wieder, ne, da geht das dann auch dahin, dass die stoische Emotionstheorie auch wiederum in das Thema innere Weisheit mit reingeht, im Sinne von, dass ich mich selber, also nicht nur die Umwelt richtig sehe, sondern auch mich selber auf richtige Art und Weise mit Wissen auch gut beschreibe. Dann. Ja, man könnte das zum Beispiel auch als einen Indikator nehmen, dass wenn ich in einer Situation mich frage, sollte ich jetzt ein Thema ansprechen oder sollte ich es nicht ansprechen? Ne, weil es irgendwie vielleicht ein Konfliktthema gibt, ne, da stört mich irgendwas. Wenn ich dann sage, ja, ich bin jetzt mutig, ich halte das aus, ich spreche das nicht an. Ja, und dann stelle ich aber irgendwie fest, wenn ich da so mal einen halben Tag drauf gesessen habe, dass es in mir total brodelt. Ja, dass ich irgendwie auf nicht gute Art und Weise damit umgehe, dann könnte man sich eben fragen, war das wirklich mutig? In dem Sinne, ne? Vielleicht ist das mutige Verhalten dann wäre eher gewesen, jemanden in Anführungsstrichen zu konfrontieren und das Gespräch zu suchen. Und da gelte es dann auch wieder, es maßvoll zu machen, es praktisch weise zu machen und auch gerecht im Sinne von, was muss ich dem anderen noch zugestehen, damit das auch ein gutes Gespräch werden kann?
Und die Frage, ob man eben konfrontiert oder ob man eher ruhig bleibt und das mit sich selbst ausmacht, das ist dann eben was sehr situationsbedingtes und ist in jeder Alltagssituation was anderes und für jeden Menschen was anderes. Und da sieht man ja eben wieder diesen Ansatz vom Stoizismus, dass man individuell für sich das jeweils entscheiden muss. Es gibt eben keinen Katalog der 10 Gebote oder eine höhere Gewalt, die dir in dem Moment sagt, naja, wenn A ist, dann musst du B reagieren, sondern das ist leider ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller, weil man für sich selber die Verantwortung übernehmen muss und für sich selbst herausfinden muss, was die richtige Entscheidung ist. Wobei man dann natürlich im Endeffekt, man merkt ja nachher auch, fühlt sich das für mich richtig an oder nicht? Was habe ich denn dann in mir drin für ein Ergebnis, ne, mit seinem Verhalten.
Ja, und dann könnte man im Prinzip jetzt eigentlich sagen, dass ein wichtiges Begleitwahrnehmungssystem zu den Tugenden die eigenen Gefühle sind. Und immer dann, wenn nach einer Handlung man eher dazu neigt, sich innerlich negativ gestimmt zu fühlen, und das ein Hinweis darauf sein kann, dass ich vielleicht eine der Tugenden vernachlässigt habe. Vielleicht hätte ich mutiger sein müssen, vielleicht hätte ich auch praktischer weise sein müssen, vielleicht hätte ich gemäßigter meine sein sollen oder vielleicht habe ich auch das Thema Gerechtigkeit aus dem Blick verloren. Und so mal drauf zu schauen, das ist ja auch ein ganz interessanter Ansatz, ne, dass man dann sagt, okay, das, was ich da getan habe, führt zu dieser Emotion, zu diesem Gefühl. Was könnte ich jetzt anders machen? Und dann zu schauen, wie fühlt sich das dann an, ne? Wenn ich zum Beispiel nachher hingehe und sage, du, wir müssen doch noch mal reden. Ja, ich habe dann noch mal das sacken lassen und jetzt ist bei mir doch das Gefühl entstanden, ich kann das so nicht akzeptieren. Ne? Ich würde gern dann noch mal mit dir drüber reden. Und vielleicht ergibt das dann auf einmal ein auflösendes Gespräch und man kommt aus dem Gespräch raus und fühlt innerlich diese Erleichterung und dieses gut aufgehoben sein und bei sich sein. Und dann hätte man, glaube ich, einen guten Hinweis darauf, dass das offensichtlich jetzt auch tugendhaft war in dem Sinne, weil eben die Tugend mit dieser Art von Gefühlslage oder Emotionalität auch verbunden ist.
Absolut.
Ja, und damit könnte man eigentlich sagen, wir haben alles, was wir brauchen, in uns, wir müssen nur drauf hören. Und das dann auch als Wegweiser nehmen.
Das setzt eben voraus, dass man sehr feinfühlig beziehungsweise sehr aufmerksam, ne, diese Aufmerksamkeit der eigenen Wahrnehmung und Gefühle gegenüber ist.
Und wenn man das jetzt mal durchoperationalisiert, würde das ja bedeuten, wenn ich in einer Situation mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten habe und vielleicht die Witterung habe, weil ich mich nicht gut fühle, dass ich vielleicht jetzt, wenn wir beim Mut mal bleiben, nicht mutig genug war, dass man sich dann auch nochmal fragt, war ich angemessen beharrlich? Habe ich Selbstvertrauen hinreichend praktiziert? Bin ich großherzig genug? Habe ich hinreichende mentale Resilienz da drin gezeigt und war ich auch fleißig? Also habe ich genügend investiert da rein. Und das kann einem ja schon sehr konkrete Hinweise geben, wo man nochmal hingucken kann und sich selber auch befragen kann, ne? Gerade in Konflikten im Sinne von, bin ich großherzig genug gewesen? Habe ich da hinreichend mein Herz geöffnet dann, ne? Oder habe ich es mir auch zu leicht gemacht im Sinne von Fleiß, ne? Oder habe ich zu schnell die Flinte ins Korn geworfen und so? Das sind ja alles so Aspekte, die finde ich in diesen Subtugenden oder Sekundärtugenden da halt tatsächlich auch zum Tragen kommen.
Ja, das ist wahnsinnig hilfreich. Ich finde das ja auch immer gut. Also natürlich im Nachgang ist wichtig. Du weißt ja, dass ich auch ein Riesenfan von der Abendmeditation bin, wo man den Tag nochmal Revue passieren lässt und sich solche Fragen stellt. Aber eben auch zur Vorbereitung von schwierigen Situationen, die man ja nicht immer schon vorfühlen kann. Aber oft weiß man ja schon, das wird was, da wird's knackig. Und wenn man sich solche Fragen dann schon mal stellt, wie kann ich da mutig auftreten mit dieser eben breiten Definition von Mut? Oder nicht breit, sondern tiefen eigentlich eher.
Genau, also dass man da tatsächlich die unterschiedlichen Aspekte von Mut vor Augen hat und auf diese Art und Weise dann auch sich mit der Tugend des Mutes, also den Fragen, wo gilt es jetzt, also durchzuhalten oder nicht durchzuhalten und so weiter, auf eine sehr konkrete Art und Weise auseinanderzusetzen. Und ich finde, wenn man das dann eben noch kombiniert mit der Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, dann ist das schon wirklich ein Toolset, wo ich eigentlich finde, dass man in ganz vielen konkreten Situationen damit arbeiten kann, wenn man das will.
Sehe ich auch so.
Ja, hast du denn da das Gefühl, dass wir die Sache des Mutes hinreichend beleuchtet haben? Oder findest du, wir haben noch irgendeinen Aspekt noch nicht betrachtet, irgendwas, was dir vielleicht noch wichtig ist?
Ich glaube, zum Mut haben wir vieles gesagt und besprochen. Da fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
Was wäre denn dann deine Lieblings- oder deine Zweitlieblingstugend, die wir beim nächsten Mal dann aufgreifen können?
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit. Okay, ja, finde ich auch wunderschön. Dann
Weil
lass
es
uns.
die auch, nur kurz zum Hintergrund, weil es die Tugend ist, wo man am ehesten mit der Welt in Verbindung tritt, ne? Wo der Stoiker eben raus, jede der stoischen Tugenden ist natürlich im Zusammenhang mit seinen Mitmenschen, aber die Gerechtigkeit, die ist so eindeutig und in ihrer ganzen Gestalt eben eine soziale Tugend, eine Tugend, wo es um das, was gebührt jedem geht. Und das finde ich wahnsinnig spannend, gerade auch heute.
Absolut. Ja, nee, da freue ich mich schon drauf. Und dann wird das genau unser nächster Schritt sein in der Episode 31. Und so ein bisschen, finde ich, kann man auch nochmal ganz kurz innehalten und sich darüber freuen. Wir haben mit 30 Folgen doch jetzt schon eine ganze Menge auch hier hinbekommen. Und ja, dann geht's das nächste Mal weiter mit 31, der Gerechtigkeit und der Stoa. Und dann haben wir noch ein volles Programm danach. Gibt's ja noch ein paar weitere.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört und hoffen, dass wir euch ein paar interessante Denkanstöße geben konnten.
Ja. Und vielleicht noch eine letzte Sache in sozusagen in eigener Sache. Und zwar wollte ich noch darauf hinweisen, dass es am 29. März in Kronberg im Taunus einen Präsenzworkshop geben wird zu dem Thema der Eros in der Stoa, also Liebe und Vernunft, sich anzuschauen. Und da sind auch noch Plätze frei. Also wer daran Interesse hat, einfach mal in die Meetup-Community von der Weg der Stoa schauen. Und dann, das ist ein Samstag von 10 bis 18 Uhr, wo wir uns treffen wollen und abends dann auch nochmal gemeinsam was essen gehen. Das ist auch mal eine Chance, nicht nur hörend rezeptiv oder aber auch, sag mal, virtuell sich kennenzulernen, sondern vielleicht auch mal tatsächlich in 3D, was auch sehr schön ist. Gut, aber mit diesen Gedanken dann erstmal bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann.